Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. 2,5 Monate liegt die Landtagswahl in Thüringen nun zurück. Seitdem ging Woche für Woche ins Land, Weihnachten und der Jahreswechsel verstrichen, ohne dass klar war, ob es nun eine halbwegs stabile Regierung geben würde. Ministerpräsident Bodo Ramelow, der wollte von Anfang an seine rot-rot-grüne Koalition fortsetzen, doch weil bei der Wahl die Mehrheit dafür abhanden gekommen ist, dann eben als Minderheitsregierung. Allerdings war Ramelow noch am Wahlabend die Skepsis anzusehen, ob ausgerechnet Mike Moring mit seiner CDU einem linken Bündnis im Zweifelsfall die fehlenden Stimmen geben würde. Denn eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei ist für viele Konservative noch immer undenkbar. Heute ist bei einem Spitzentreffen Bewegung aber in die Sache gekommen. Von einem verspäteten Weihnachtsgeschenk Morings zu sprechen, das wäre jetzt sicher übertrieben, aber immerhin stellte die CDU nun in Aussicht, bei bestimmten Projekten auch mit Rot-Rot-Grün die Hand zu heben, solange die Inhalte stimmten. Iris Völlnagel berichtet.
Auch wenn sich die Spitzenpolitiker von Linke, CDU, FDP und SPD in Thüringen vor den Kameras versuchen locker zu geben, die Lage ist kompliziert. Ministerpräsident Bodo Ramelow ist kurz davor, eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung zu bilden. Dazu braucht er im Landtag mindestens 4 Stimmen von CDU oder FDP. Die Minderheitsregierung will CDU-Spitzenpolitiker Mike Moring nicht unterstützen. Bei bestimmten Themen stünde seine Partei für Gespräche bereit. Er spricht vom Thüringer Modell.
Dann kann das eine Stärkung werden, die auch die demokratischen Institutionen wieder mehr Vertrauen verschafft. Und die auch eben auch eins zeigt, dass wir nicht in einer vermeintlichen Handlungsunfähigkeit für Thüringen verhaftet bleiben. Aber eben immer mit der klaren Botschaft, Rot-Rot-Grün hat keine Mehrheit mehr.
Moring spricht von einer Stärkung des Parlaments. Den Vorstoß soll er jedoch ohne Zustimmung seiner Fraktion gemacht haben, hieß es heute. Bereits gestern hatten sich Moring und Ramelow auf Initiative von Altbundespräsident Gauck zu vertraulichen Gesprächen getroffen. Ramelow twitterte danach, so geht Thüringen, mehr Demokratie und weniger Parteibuchwagen. Auch die FDP kann sich bei einzelnen Sachthemen eine Zusammenarbeit vorstellen.
Da kann es ganz bunte Mehrheiten geben, die wir alle kennen aus Stadträten, aus Kreistagen. Und deshalb müssen wir genau da neu denken, nicht in alten Parteiblöcken.
Bei den Linken auf Bundesebene fiel der Vorstoß aus Thüringen heute auf Zustimmung.
Wenn dann die CDU eine solche Minderheitenregierung an einzelnen Projekten unterstützen will, konstruktiv, ist das herzlich willkommen. Wir reden hier nicht über eine schwarz-rote Regierungskoalition.
In Thüringen betonen CDU und FDP durch eine mögliche Zusammenarbeit mit der rot-rot-grünen Minderheitsregierung einen Gegenpol zur AfD schaffen zu wollen. Das könnte andere CDUler ermutigen, mit der AfD kooperieren zu wollen, so Beobachter.
Um solche Leute, die meinen, Gott, da sind ja ein paar ganz Vernünftige in der AfD, sozusagen bei der Stange zu halten, hat man den Beschluss gefasst, auch mit der Linken nicht zu kooperieren. Wenn man das jetzt aufbricht, dann ist es sehr schwer, den anderen zu sagen, aber mit der AfD dürft ihr auch nicht. Zumindest aus deren Sicht. Und das ist im Moment das Dilemma.
Bei der Bundes-CDU wollte sich vor Kamera niemand äußern. In einem Zeitungsinterview sagte die Parteivorsitzende, der Gesprächseinladung zu folgen sei richtig und nachvollziehbar gewesen. Aber wir haben einen ganz klaren Parteitagsbeschluss, der gilt. Den kennen auch die Thüringer. Wenn es sinnvolle Projekte gibt, die gut für Thüringen sind, dann ist es vertretbar, darüber zu reden, ob es dafür parlamentarische Mehrheiten gibt. Anfang Februar will sich Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Zur Not ginge das im dritten Wahlgang, auch ohne die Stimmen der Opposition.
Die Suche nach Mehrheiten in Thüringen, kommentiert Christine Schwietzer vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Was ist da los in Thüringen? Das höre ich aus dem Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Kopfschütteln in der Parteizentrale. CDU und Linke gemeinsam, egal wie man das am Ende nennt. Es wäre eine historische Zäsur. Teile der CDU-Basis in Thüringen sind empört. Es gibt erste Austrittsandrohungen. Das war zu erwarten. Die Geschichte ist noch zu präsent, die Ablehnung gegenüber der Linkspartei, nahezu identitätsstiftend für die Ost-CDU. Die Linke wird hier immer noch als Nachfolgerin der SED gesehen. Und so kann die CDU auch ihre eigene Rolle als Blockpartei in der DDR überspielen. Doch es geht nicht nur um alte Feindbilder, es geht auch um Angst vor der eigenen Basis. Ein mögliches Ja zur Linkspartei könnte den rechten Rand der CDU provozieren. Erste Stimmen fordern schon offen Kooperationen mit der AfD. Für beide, Linke und AfD, gilt ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Die Warnung der Parteichefin war deshalb heute nicht zu überhören. Der Thüringer Landeschef Mike Moring spielt also mit dem Feuer. Er muss abwägen zwischen Machterhalt und Prinzipientreue, zwischen Verantwortung für das Land und den Bedenken in der eigenen Partei. Der Wähler hat den Christdemokraten in Thüringen einen klaren Auftrag erteilt. Und der heißt Opposition. Bodo Ramelow, der linke Ministerpräsident, muss sich Mehrheiten organisieren. Eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei könnte die CDU zerreißen und der AfD in die Hände spielen.
Die Meinung von Christin Schwietzer. Lag nun eine akute Bedrohung vor oder nicht? US-Präsident Trump hatte dies ja als Rechtfertigung für die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani angegeben. Gleich 4 US-Botschaften seien demzufolge im Visier gewesen. Doch am Wochenende haben Aussagen von keinem Geringeren als Trumps eigenem Verteidigungsminister diese Begründung in Zweifel gezogen. Und wer hat jetzt nun recht? Trump selbst bestreitet Unstimmigkeiten innerhalb seines Teams jedenfalls vehement. Währenddessen kam es auch heute im Iran wieder zu Demonstrationen gegen das Regime, wenn auch nicht so massiv wie in den Tagen zuvor. Verena Bünden.
Kleinere Studentengruppen demonstrieren heute auf dem Gelände von 2 Universitäten im Iran. Teherans Straßen dagegen dominiert ein Großaufgebot von Sicherheitskräften. Kein Wort von den Protesten der letzten Nacht im iranischen Staatsfernsehen. Nur Warnungen an die USA, sich nicht einzumischen. Wenn die Amerikaner und andere Länder unsere Bevölkerung jetzt verwirren und auf eine Welle aufspringen, wird das die iranische Nation nicht erlauben. Rund ums Weiße Haus gibt es währenddessen widersprüchliche Signale. US-Präsident Trump hatte die Tötung des iranischen Generals Soleimani in einem Fernsehinterview rechtfertigt mit akuten Anschlagsplänen. Ich kann verraten, ich glaube, es wären 4 Botschaften gewesen, die in Bagdad wohl zuerst, aber ich denke 4 Botschaften, vielleicht auch Militärbasen, hätte auch alles mögliche andere sein können, aber es stand unmittelbar bevor. Gestern dann die Einschränkung vom obersten Mann des Pentagons. Verteidigungsminister Esper teilt zwar die Einschätzung des Präsidenten, konkrete Beweise kann er nicht bestätigen. Der Präsident hat nicht über konkrete Beweise gesprochen. Er hat nur von wahrscheinlich gesprochen und dass er glaubte. Es gab also gar keine? Ich habe keine gesehen, jedenfalls nicht für 4 Botschaften. Die Demokraten fühlen sich in ihrer Kritik bestärkt. Adam Schiff, Vorsitzender des Geheimdienstausschusses, twittert, die persönliche Überzeugung von Trump allein sei, Zitat, keine Grundlage, um uns an den Rand eines Krieges zu führen. Trump kontert, alles Fake News, in seinem Team herrsche Einigkeit. Im ARD-Interview argumentiert Trumps Sondergesandter für den Iran, man könne selbst mit dem Kongress nicht alle Geheimdienstinformationen teilen. Die Tötung sei aber gerechtfertigt gewesen. Der Präsident liegt richtig damit, dass Soleimani unmittelbar bevorstehende Angriffe gegen US-Diplomaten in mehreren Ländern des Nahen Osten anzettelte, auch gegen amerikanische Soldaten. Mit seinem Tod haben wir die Abschreckung wiederhergestellt. Auf der US-Luftwaffenbasis Al-Assad werden die Trümmer des iranischen Vergeltungsschlags beiseite geräumt. Sehr viel schwerer einzuschätzen sind die außenpolitischen Schäden des Konflikts.
Stefan Niemann in Washington. Wie bewertet denn die amerikanische Öffentlichkeit das Vorgehen ihres Präsidenten?
Ja, mit gemischten Gefühlen, das kann man eindeutig so sagen. Es ist wohl nur eine einhellige Meinung zu verzeichnen hier, nämlich, dass diese gezielte Tötung durch die Drohne den Richtigen getroffen hat. Diese Auffassung sind sowohl Demokraten als auch Republikaner. Der Soleimani wird hier als Top-Terrorist bewertet und dass der nun nicht mehr aktiv ist, das bewerten alle als positiv. Aber die Frage, ob es auch klug und sinnvoll war, ihn so auszuschalten, da scheiden sich die Geister schon. Vor allem die Demokraten kritisieren, dass Trump dies sozusagen per Exekutivanordnung ohne Billigung des Kongresses gemacht hat. Und auch die Mehrheit der US-Bevölkerung ist offenbar nicht der Auffassung, dass nach dieser Tötung des Generals die nationale Sicherheit besser zu bewerten sei. Jedenfalls dann, wenn man eine Umfrage als Stimmungsbarometer nehmen will. Das Umfrageinstitut Ipsos hat im Auftrag der Tageszeitung USA Today gefragt, ob die Amerikaner sich jetzt sicherer fühlen. Und 55% haben gesagt, nein, sie fühlen sich nicht sicherer.
Dabei steht ja auch der Vorwurf im Raum, dass Trumps Vorgehen gegen Soleimani eher innenpolitisch motiviert sein könnte. Was ist da dran?
Ja, darüber wird hier in Washington nur hinter vorgehaltener Hand spekuliert, auch deshalb, weil die Demokraten nicht den Eindruck vermitteln wollen, sie würden dem Präsidenten in diesem Konflikt in den Rücken fallen. Das gilt sozusagen als unpatriotisch. Aber auch diese Frage wurde in der Umfrage gestellt und interessanterweise haben 47% der Befragten angegeben, ja, sie glaubten, dass der Präsident zumindest zum jetzigen Zeitpunkt diesen Schlag angeordnet habe, um abzulenken von dem drohenden Impeachment-Prozess im Senat, der ja jetzt in den nächsten Tagen losgehen soll. Es gibt keine Belege für diese Annahme, aber Spekulationen im politischen Washington durchaus, weil sich viele fragen, warum gerade jetzt diese ja schon seit Jahrzehnten bestehende Bedrohung als so dringlich empfunden wurde.
Stefan Niemann, vielen Dank für die Einschätzungen nach Washington. Bei aller Aufmerksamkeit auf die Konflikte und Unruhen im Nahen Osten und der Golfregion gerät allzu oft in Vergessenheit, wie islamistischer Terror sich in Afrika ausbreitet. Die Angriffe häufen sich. Und deshalb hat sich Frankreichs Präsident Macron heute mit den Staatschefs der Sahelstaaten zum Antiterrorgipfel getroffen. Gemeinsam wollen sie den Kampf gegen die Terrorgruppen in den besonders gefährdeten Gebieten verstärken. Aber auch von den europäischen Partnern erwartet Macron mehr Unterstützung. In den 5 Staaten der Sahelzone, von Mauretanien bis zum Tschad, sind etliche bewaffnete Gruppen aktiv. Einige haben sich den Terrorgruppen des IS oder Al-Qaida angeschlossen. Besonders 3 Länder waren 2019 von Anschlägen von Islamisten betroffen. Allein in Burkina Faso kamen dadurch 859 Menschen ums Leben. In Niger waren es 370 und in Mali 749 Tote. Und das trotz massiver internationaler Militärpräsenz dort. Die frühere Kolonialmacht Frankreich etwa hat 4.500 Soldaten dort im Einsatz. Jetzt will Frankreich 200 weitere schicken. Dazu kommt die UNO mit knapp 12.000 Kräften der MINUSMA-Mission, an der sich auch Deutschland beteiligt, mit rund 1.100 Soldatinnen und Soldaten in einer Ausbildungsmission in Mali. Über die Lage dort berichtet Norbert Hahn.
Ein Konvoi der Vereinten Nationen auf Patrouille in Mali im vergangenen Jahr. 12.000 UN-Soldaten aus verschiedenen Ländern sollen mithelfen, Sicherheit zu schaffen, auch für solch abgelegene Hirtendörfer. Das hier ist komplett niedergebrannt worden, aber von wem? Es könnten Islamisten gewesen sein, vielleicht aber auch Attentäter einer anderen Volksgruppe. Die Grenzen zwischen den Konflikten verschwimmen. Der UN-Kommandant aus dem Senegal ist ratlos. Dieses Dorf der Hirten ist tagelang bedroht worden. Als wir hier ankamen, war das Dorf zu unserer großen Überraschung komplett abgebrannt. Den Konflikt zwischen Volksgruppen machen sich Islamisten zunutze. Besonders er ist erfolgreich, Amadou Koufa, Anführer der Gruppe Katiba Massina. Er hat viele junge muslimische Hirten, Mitglieder der Volksgruppe der Peul, an sich gebunden und ihnen das Gefühl genommen, für immer machtlos und arm zu bleiben. Doch das hat seinen Preis. Ibrahim, der Schäfer, folgte dem Ruf des Islamisten. Dafür versprach man ihm, 20-mal mehr zu verdienen. Wie viele Menschen er getötet hat, weiß er nicht mehr. Sie haben uns unter Drogen gesetzt, sie haben uns auch Spritzen gegeben. Manchmal mussten wir Dattelsaft trinken, aber wir haben verstanden, dass das nicht nur Saft war, weil wir nicht mehr Herr unserer Sinne waren. Ein Handyvideo aus Mali, diesmal von einer Islamistengruppe, die dem Islamischen Staat nahesteht. Die Extremisten nehmen einen Militärstützpunkt ein, 54 Soldaten werden getötet, so die Regierung. Seit 2016 ist die Opferzahl in den Nachbarländern Mali, Niger und Burkina Faso auf mehr als 4.000 Tote im vergangenen Jahr gestiegen. Durch Islamisten, Konflikte der Volksgruppen, Armeeeinsätze. Fast 1 Million Menschen in der Region sind auf der Flucht vor dem Grauen. Amina hat dieses Grauen selbst erlebt. 15 Tage war sie in der Gewalt von Islamisten. Sie haben mir beide Arme und Hände zusammengebunden. Sie haben mir in beide Arme geschnitten. Ich habe geschrien, bis ich erschöpft war. Dann haben sie mich nacheinander vergewaltigt. Die Angst ist überall, oft auch vor der eigenen schlecht ausgebildeten Armee, sagen Beobachter. Die ganze Region ist von Jahr zu Jahr instabiler geworden, trotz der internationalen Truppen. Vergangene Woche in Malis Hauptstadt Bamako. Einige tausend Menschen protestieren, vor allem gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Denn viele haben die Hoffnung aufgegeben, dass der Konflikt mit ausländischer Hilfe doch noch friedlich gelöst werden kann.
Und um das weiter zu vertiefen, begrüße ich im Studio Professor Matthias Basedow, Leiter des GIGA-Instituts für Afrika-Studien in Hamburg. Guten Abend, Herr Basedow.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Warum breitet sich der islamistische Terror so aus in dieser Region?
Eigentlich gibt es, würde ich sagen, drei mutmaßliche Hauptgründe. Zunächst ist es so, dass die Staaten schwach sind und kaum eine Kontrolle über ihre Grenzen und ihr Territorium haben. Und das Territorium ist sehr groß. Das führt dann dazu, dass Islamisten aus, vor allen Dingen aus Nordafrika, Stichworte Algerien oder vielleicht auch Libyen, einsickern können. Der zweite Grund ist, dass es sehr viel Unzufriedenheit gibt auf Seiten der Bevölkerung in Bezug auf ihre eigenen Regierungen. Es gibt Korruption, die Armut wird nicht richtig bekämpft. Teilweise, allerdings unterschiedlich, sind es auch sehr autoritäre Regime. Und wenn die Regierung sozusagen nicht liefert, dann werden radikale Alternativen wie Islamismus natürlich relativ attraktiver. Und als drittes kommt noch hinzu, das würde ich vielleicht eher klassifizieren als eine begründete Annahme, dass es auch ideologische Einflüsse gibt, die aus Nordafrika, aber auch aus den Golfstaaten, Saudi-Arabien, vielleicht auch Katar kommen. Das heißt, der traditionell sehr moderate afrikanische Islam, der wurde in den letzten Jahren auch ein bisschen infiziert durch salafistische, durch fundamentalistische Auslegungen des Islam. Und das zusammengenommen führt dazu, dass eben wir diese Situation haben, die wir jetzt beobachten müssen.
Also eine Vielzahl von Faktoren. Aber wie muss man sich das dann vorstellen? Entstehen da so Hochburgen oder ein sogenanntes Kalifat, wie wir es in Syrien oder im Irak erlebt haben?
Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen. Also ich rechne nicht damit, dass jetzt demnächst ein islamischer Staat in Mali oder irgendwo anders entsteht. Also dazu sind sie vielleicht momentan noch zu schwach. Allerdings gibt es eine klare Verschlechterung der Lage. Und es wurden auch in den letzten Monaten und Jahren und vielleicht auch Wochen und Tagen wurden einige Staaten stärker angesteckt mit dieser Gefahr. Also Burkina Faso ist insbesondere ein Beispiel für diese Entwicklung. Und diese Verschlechterung und das weitere Potenzial des Übergreifens, das ist, glaube ich, etwas, das uns Sorge genug machen sollte.
Und diese Verschlechterung hat stattgefunden, obwohl da schon seit Jahren die Franzosen, aber auch die Bundeswehr mit mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten in der Region aktiv ist. Und trotzdem hat es nicht zur Stabilisierung geführt. Bringt dieser Einsatz dann überhaupt etwas?
Also dieser Schluss wäre naheliegend. Ich würde aber davor warnen, jetzt zu sagen, es wäre am besten, wenn überhaupt keine Truppen vor Ort wären und dann würde sich die Sache schon von selbst regeln. Ich glaube, man könnte es so einfach ausgedrückt sagen, wenn es gar keine Präsenz gäbe, militärische Präsenz, dann wäre die Lage vermutlich noch schlimmer. Richtig ist aber auch, wie Sie sagen, dass es auf keinen Fall so ist, dass diese Mission insgesamt sehr erfolgreich ist. Gerade in letzter Zeit hat sich die Lage verschlechtert. Wir müssen uns natürlich fragen, woran das liegt. Ich habe eingangs einige Gründe genannt. Wir müssen wissen, dass es, wie ich auch bereits sagte, dass es riesige Territorien sind, die gegen Terroristen, die praktisch überall zuschlagen können, natürlich extrem schwer zu verteidigen sind.
Brauchen wir da also noch mehr Militär eventuell? Noch mehr Einsatz, so wie es der französische Präsident ja auch fordert?
Langfristig ist die Antwort Entwicklung. Kurzfristig geht es aber, glaube ich, nicht ohne Sicherheit. Und natürlich wäre es diesbezüglich besser, dass die Sicherheit von den Ländern, den Regierungen, den Sicherheitskräften vor Ort geleistet wird. Und das ist eigentlich auch angestrebt. Das funktioniert momentan aber nicht so gut. Und natürlich ist es auch so, dass die Mission schwierig ist und bisher relativ gesehen kein großer Erfolg ist. Also das muss man ganz klar so sagen.
Wenn es so schwierig ist und kein großer Erfolg aber ist, wie Sie sagen, was sind denn unsere Interessen dann da weiterhin aktiv zu sein, außer dass es da stabiler wird?
Ja, ich würde sagen, unsere Interessen sind grundsätzlich die Lage nicht zu verschlimmern und das hat natürlich bestimmte Gründe. Also früher war das subsaharische Afrika oder gerade auch der Sahel, da ging es eigentlich eher vor um Entwicklungspolitik. Es gab keine, in Anführungszeichen, harten Interessen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Einerseits in Bezug auf den sich ausbreitenden Islamismus, über den wir jetzt sprechen. Andererseits aber natürlich auch wegen der Frage der Migration. Wir wissen von dem Beispiel Libyen, dass ein Staat, der quasi implodiert, natürlich dazu führt, dass die Migrationsströme sich unter Kontrolle bringen lassen. Also dieses Problem gibt es natürlich. Und dann als drittes, wenn wir die deutsche Rolle ansehen, dann geht es natürlich auch um das Bündnis mit Frankreich. Ähnlich wie in Afghanistan sind wir in Mali auch vor Ort, um sozusagen unserem wichtigsten Verbündeten auch gewissermaßen zu zeigen, dass wir ihn unterstützen.
Professor Basedow, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ein Gespräch, das wir vor der Sendung geführt haben. Und wir bleiben bei islamistischem Terror, denn dass der IS auch im Irak wieder stärker werden könnte, davon hat Bundesaußenminister Maas heute in Jordanien gewarnt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Beim Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Safadi in Amman sagte Maas, man müsse unter allen Umständen verhindern, dass der IS im Irak neue Spielräume bekomme. Safadi forderte den Zusammenhalt der internationalen Anti-IS-Koalition im Irak. Jede Spaltung biete Terroristen die Möglichkeit, in die entstandene Leere einzudringen. Beide Politiker äußerten die Hoffnung, dass der aktuelle Konflikt in der Golfregion überwunden werden könne. Der Bund hat im vergangenen Jahr einen Rekordhaushaltsüberschuss von 13,5 Milliarden Euro erzielt. Grund sind vor allem die niedrigen Zinsen. Finanzminister Scholz will das Geld für ein staatliches Investitionsprogramm nutzen. Es gehe um Infrastruktur, Schulen, Krankenhäuser, Klimawandel und gleichwertige Lebensverhältnisse, sagte der SPD-Politiker in Berlin. Unionspolitiker forderten hingegen eine Senkung der Unternehmenssteuern und den vollständigen Abbau des Solidaritätszuschlags. Der emeritierte Papst Benedikt hat vor einer Aufweichung des Zölibats gewarnt. In einem demnächst erscheinenden Buch spricht er sich vehement gegen eine Lockerung des priesterlichen Eheverbotes aus. Der Vatikan hatte zuletzt auf einer Bischofssynode über regionale Ausnahmen für Priester im Amazonasgebiet diskutiert. Wegen Personalmangels können dort teilweise monatelang keine Messen stattfinden. Der Appell Benedikts gilt als ungewöhnlich, da er seinem Nachfolger Franziskus Unterordnung zugesagt hatte. Nach der Entscheidung von Siemens, an dem Auftrag für eine umstrittene Kohlenmine in Australien festzuhalten, haben in mehreren Städten erstmalig auch montags Klimaaktivisten der Bewegung Fridays for Future protestiert. Am Freitag hatte das Unternehmen deren Vertreter zu einem Gespräch eingeladen und einen Posten im Aufsichtsrat angeboten. Sie lehnten ab und kündigten Proteste auch bei der Hauptversammlung des Konzerns an. Hintergründe von Enya Kohl aus der Frankfurter Börse.
Trotz der harschen Kritik und der Brände in Australien, die die Klimadebatte zusätzlich anheizen, hatte Siemens den Auftrag vor 4 Wochen festgezurrt. Mittlerweile räumt Siemens-Chef Joe Kaeser Fehler ein. Gleichzeitig rechtfertigt er die Entscheidung für die Kohle. Vertragstreue und Verlässlichkeit gegenüber den Kunden seien das Entscheidende, so Kaeser. Die Kohlemine wäre auch so gebaut worden, soll heißen von der Konkurrenz. Lediglich 18 Millionen Euro wird der Australien-Auftrag Siemens einbringen. Sehr wenig angesichts von Milliardenumsätzen. Dafür droht nun ein riesiger Image-Schaden. Die Siemens-Aktie ist seit Freitag unter Druck. Großbanken hatten angesichts der massiven Kritik keine Kredite mehr an das Minenprojekt vergeben. Das australische Parlament strich geplante Steuerhilfen. Auf der Siemens-Hauptversammlung Anfang Februar planen Klimaaktivisten nun weitere Großproteste gegen den Konzern.
Auf den Philippinen hat der Vulkan Taal zehntausende Menschen zur Flucht veranlasst. Der Berg in der Nähe der Hauptstadt Manila schleudert seit Sonntag Asche in den Himmel. Heute kam glühende Lava dazu. Anwohner versuchten auf Lastwagen ihre Dörfer zu verlassen. Die Behörden warnten vor einem gefährlichen Ausbruch. Die Aschesäule über dem Vulkan ragt gut 15 Kilometer in den Himmel. Überall in der Region gingen Gesteinsbrocken nieder. In Manila musste der Flughafen zeitweise geschlossen werden. Bei der Handball-Europameisterschaft ist die deutsche Mannschaft in die Hauptrunde eingezogen. Dafür reichte ein 28:27 Sieg gegen Außenseiter Lettland.
2 Tage nach dem schlechten Spiel gegen Spanien hatten die deutschen Handballer endlich wieder Grund zur Freude. Dabei präsentierte sich der EM-Neuling Lettland zu Beginn überraschend spielstark, lag nach 11 Minuten mit 7:6 vorne. Erst als sich die Mannschaft von Bundestrainer Prokop in der Abwehr steigerte, wurde sie ihrer Favoritenrolle gerecht, setzte sich mit schnellen Tempo-Gegenstoßtoren wie hier über Kastening ab. Während Lettlands gefährlichster Angreifer Christopanz immer häufiger an Torhüterbitter scheiterte, traf Deutschlands wurfgewaltigster Spieler, wie er wollte. Julius Kühn mit seinem 5. Treffer 16:11 zur Pause. Am Ende gewann die deutsche Mannschaft trotz einer schwachen zweiten Hälfte, nicht zuletzt dank 8 Toren von Kühn, knapp mit 28:27 und erreichte damit die Hauptrunde, in der sie am Donnerstag in Wien auf Weißrussland trifft.
Da war die Welt noch in Ordnung. Vom Brexit-Streit gebeutelt hatten die Engländer wenigstens meist diese Gewissheit, das Königshaus strahlt wie eh und je. Doch inzwischen drängt nicht nur Großbritannien aus der EU, wie wir wissen, ja auch das Traumpaar Harry und Meghan raus aus dem Palast. Die beiden wollen eigenständiger leben und sich aus der ersten Reihe der Royals zurückziehen. Adel verzichtet eben. Ein Aufschrei ging durch die britische Öffentlichkeit. Die Schlagzeilen vom Mexit verdrängten die vom Brexit und auch die Queen hätte sich sicher einen weniger turbulenten Start ins neue Jahr gewünscht. Also lud sie kurz entschlossen die Familie heute zum Krisengipfel. Sven Lohmann.
Die Queen hat geladen zu einem Treffen im engsten Kreis. Charles, Harry und William, eine Krisensitzung, die es so bisher noch nie gab. Draußen vor dem Landsitz der Queen in Sandringham sprechen britische Journalisten schon von einem Treffen, das das Potenzial hat, die Monarchie umzukrempeln. Harry hat keine Lust mehr auf das königliche Protokoll, in das er hineingeboren wurde. Und das bedeutet, dass er sich als Sechster in der Thronfolge immer an der Queen, seinem Vater und Bruder orientieren muss. Es gibt eine Hackordnung in der Königsfamilie. Du musst dich den Leuten über dir unterordnen. Und er fand das schwer. Als Meghan in die Familie kam, fand sie diesen Umstand unglaublich hart. Ich denke, beide wollen das ändern. Wir haben aus ihrem engsten Kreis gehört, dass Harry hadert und Meghan ganz sicher ist, dass sie da raus will. Harry will mit seiner Frau Meghan eigene Projekte machen, finanziell unabhängig. Aber Teil der Königsfamilie sein und Geld verdienen, das ging bisher nicht. Zu groß die Sorge vor Kritik und davor in Interessenskonflikte zu geraten. Wonach sie suchen, dass die nachrangigen Royals, die Geschwister des Königs oder der Königin, dass die ein bisschen wie die europäischen Royals werden. Wo diejenigen, die nicht in der unmittelbaren Thronfolge sind, normale Jobs haben, im Ausland leben und ein normales Leben führen. Und dahin führt wohl der Weg. Es ist eine Abkehr von royalen Gepflogenheiten und Verpflichtungen. Und es scheint, als gehe die Queen den neuen Weg von Harry und Meghan, offiziell dem Duke und der Duchess of Sussex, mit. Nach dem Treffen ließ sie verkünden, es wurde zugestimmt, dass es eine Übergangsphase gibt und die Sussexes Zeit in Kanada und im Vereinigten Königreich verbringen werden. Doch damit gehen die Probleme erst los. Ungeklärt ist noch immer, ob Meghan und Harry als Teilzeit-Royals mit privaten Interessen noch ein Anrecht auf öffentliche Gelder haben, bisher etwa 250.000 Pfund pro Jahr. Und ob der Steuerzahler beispielsweise weiter für ihre Sicherheit bezahlen muss. Ich denke nicht, dass wir für ihre Sicherheit bezahlen sollten, wenn er sich von allem zurückziehen will. Ich verstehe es auch nicht. Er ist ein Royal. Ich denke, sie werden aber auch Geschäfte machen, von denen wir hier profitieren, vor allem aus Amerika. In den kommenden Tagen will das Königshaus klären, wie die neue Rolle funktionieren kann. Eine Weichenstellung, die auch für die nächste Generation bedeutsam sein könnte.
Und damit zur Königin des Wetters, Claudia. Wer darf sich diese Woche über Kaiserwetter freuen?
Ingo, das dürfen wir so ziemlich alle. Allerdings erst am Donnerstag zuvor wird's Wetter bei uns stürmisch. Hängt zusammen mit einem Tiefdruckgebiet nördlich von England, so zwischen Schottland und Island. Und das hat ordentlich Wind dabei. Hier der Strömungsfilm sieht man, je dunkler die Farbe, je röter das Ganze ist oder sogar lila, desto heftiger ist der Wind. Und bei uns wird das morgen vor allen Dingen an der Nordsee spürbar sein. Dort gibt's Sturmböen, vereinzelt sogar schwere Sturmböen. Und in der gesamten Nordwesthälfte legt der Wind eben im Laufe des Nachmittags und gegen Abend mehr und mehr zu. Und warm wird es. Mittwoch wird der wärmste Tag. Denn vor diesem Tiefdruckgebiet wird massiv warme Luft angesaugt. Das ist ein sehr kräftiges Tief mit einem sehr niedrigen Druck. Und die Temperatur, beispielsweise morgen, liegt in Barcelona bei 15 Grad. Sogar in Paris noch 12 Grad. Viel zu warm jetzt für Januar. Diese Temperaturen kommen bis zu uns. Hannover morgen 12 Grad. Und wie gesagt, am Mittwoch am Oberrhein können sogar 14, örtlich 15 Grad werden. Jetzt aber in den nächsten Stunden kommen erstmal dichte Wolken aus Nordwesten, die bringen Regen. Anfangs vor allen Dingen in Bayern noch längere Zeit locker bewölkt. An der Donau ist es jetzt schon neblig. Auch im Laufe des morgigen Tages, vor allem nach Nordwesten hin, viele Wolken. Ein paar Schauer gibt es, am Vormittag auch mal kräftigeren Regen. Und am ehesten scheint die Sonne noch im Süden und Südosten. Und dort wird es dann auch trocken sein. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 8 bis 3 Grad. In Bayern sogar verbreitet frostig mit 0 bis minus -4 und am Alpenrand sogar -7 Grad. Dort dann auch im Laufe des Nachmittags schafft es die warme Luft nicht so ganz hinzukommen. Deswegen in Bayern 3 bis 5 Grad, zum Teil sogar bis 9 Grad. Sonst allerdings Höchstwerte von 8 bis örtlich sogar 13 Grad, also morgen schon ziemlich warm. Und es wird noch wärmer, nämlich am Mittwoch. Auch da ein ziemlich stürmischer Start in den Tag. Der Wind lässt dann mehr und mehr nach. Und die Temperatur steigt den Rhein entlang auf 14, 15 Grad. Im Süden viel Sonnenschein. Sonntag bzw. Donnerstag dann für alle richtig schön sonnig.
Mit Sonntagswetter sozusagen. Vielen Dank für diese Aussichten, Claudia Kleinert. Und das war's von uns. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit der Story. Im Ersten über die Grünen und die Macht. Von den Anfängen vor 40 Jahren als Protestpartei bis zum potenziellen Regierungspartner. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber, das meldet sich um 0:15 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.